Hallöchen.
Guten Abend.
Kommen Sie rein.
Dankeschön.
Sie sind hier von heute.
Wir sind in einer Küche in Niederndodeleben bei Magdeburg. Wir sitzen um einen kleinen Tisch in einem Reihenhaus. Wir sind hier zu Besuch bei Jörg Bohne. Er sitzt uns gegenüber. Das hier ist sein Haus, seine Küche. Der 66-Jährige lebt hier mit seiner Frau. Wir sind hier, weil wir rausfinden wollen, was zur Gründung der Alternative für Deutschland geführt hat. Und wenn es einer weiß, dann ist es er. Denn er war damals dabei. Und er ist auch heute noch Mitglied in der AfD. Jörg Bohne ist einer der Männer, die am 6. Februar 2013 die AfD gegründet haben. Die AfD sitzt heute, 6 Jahre später, in allen Landesparlamenten, dem Bundestag und dem EU-Parlament. An den 6. Februar 2013 erinnert sich Jörg Bohne noch gut.
Es war großartig. Das ist eins der großartigsten Dinge, die ich je erlebt habe.
Das ist die Radio-Doku mit der Serie Der erste Tag der AfD. Dieser Podcast ist ein Projekt der Abschlussklasse 56b der Deutschen Journalistenschule in München. Folge 1, Die Wut und der Euro. Ich bin Anna Farwig.
Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt einpflanzt.
Ja, Menschen können illegal sein. Das stelle ich hier ausdrücklich fest.
So klingt die Partei, die Jörg Bohne damals mitgegründet hat, heute. Sie klingt nicht immer so, aber halt immer wieder. Die AfD ist heute ein Sammelbecken für sehr verschiedene Strömungen. Sie bietet eine Heimat für Provokateure wie zum Beispiel Björn Höcke, also für Politiker mit Verbindungen nach ganz rechts außen, aber auch immer noch für frustrierte Konservative und ehemalige CDUler, die jetzt Merkel muss weg skandieren. Aber wie klang die Partei eigentlich am Anfang? Wir wollen das genau wissen und schauen deshalb dahin, an den Anfang. Denn die Partei ist heute wichtig. Sie verändert gerade die deutsche Politik- und Parteienlandschaft. Seit den Grünen Anfang der 80er ist die AfD die erfolgreichste Neugründung einer Partei in Deutschland. Das macht vielen Angst. Manche sind aber auch froh darüber. Wir haben uns gefragt, wie kam es dazu, dass die AfD gegründet wurde? Und welche Ziele hatten ihre Gründer? Und war die AfD am Anfang wirklich vor allem eine Anti-Euro-Partei? Oder war das, was die AfD heute ist, damals schon angelegt? Die Gründung ist jetzt über 6 Jahre her. Viele Dinge, die damals passiert sind, werden heute von denen, die dabei waren, mystifiziert. Schaut man aber genauer hin, sieht man, dass es bei der Gründung einige Unregelmäßigkeiten gab. Was kaum jemand weiß, die Alternative für Deutschland hat sich bei ihrer Gründung eigentlich erst einen anderen Namen gegeben. Ein Namen, der auch für eine andere programmatische Ausrichtung stand. Wir haben für unsere Recherchen viele frühe Unterstützer der AfD kontaktiert. Ihre Namen haben wir dabei zum Beispiel in alten Zeitungsartikeln gefunden. Vor allem aber auf der Internetseite der frühen AfD. Mithilfe des Internet Archive konnten wir auf die Website der AfD aus dem März 2013 zugreifen, also wenige Wochen nach ihrer Gründung. Viele, die dort als Unterstützer gelistet sind, haben wir kontaktiert. Darunter auch fast alle Männer, die am 6. Februar 2013 in Oberursel dabei waren. Einer ist bereits gestorben, andere wollten nicht mit uns sprechen oder haben sich nie zurückgemeldet. Trotzdem konnten wir mit vielen Männern sprechen, die damals eine wichtige Rolle gespielt haben. Und ja, es sind tatsächlich nur Männer. Jörg Bohnes Namen finden wir in einem Artikel in einer lokalen Tageszeitung in Magdeburg. Dort wird er als Geburtshelfer der AfD bezeichnet. Bei weiteren Recherchen finden wir eine Handynummer und als wir ihm eine SMS schicken, ruft er sofort zurück. Er will sehr gerne mit uns über die Gründung sprechen und er lädt uns sogar zu sich nach Hause ein. Er sagt, er habe schließlich Geschichte geschrieben. Jetzt sitzen wir spät abends bei ihm an seinem Küchentisch. Früher war Bohne mal IT-Spezialist. Dann nahm er eine, wie er sagt, großzügige Abfindung an und ging in die Frührente.
Der besoffene Juncker, ich meine, wenn der, ich muss mich mal vorstellen, der tritt vor eine Fernsehkamera und hat einen braunen und einen schwarzen Schuh an, er hat es nicht gemerkt.
Während Jörg Bohne spricht, rückt er immer wieder das rote Tischset vor sich gerade an die Tischkante. Sein Kopf wird rot und auf seiner Stirn tritt eine Ader hervor.
Dieser Bach ab 80 Zentimeter überall begradigt werden muss oder nicht, der kennt die Gegebenheiten gar nicht. Das ist das alles so ein Scheiß.
Jörg Bohne ist wütend. Auf die EU und den Euro. Heute genauso wie damals 2013. Und er ist wütend auf die Europäische Zentralbank und ihren langjährigen Chef Mario Draghi.
Mit dem Staatsanleihenaufkauf in auch Billionenhöhe mittlerweile hatte natürlich Gesetze gebrochen. Es durfte nicht sein. Die EZB war nicht befugt, Staatsanleihen zu kaufen. Die ist schlicht nicht dafür geschaffen worden.
Obwohl der EuGH ja
die gesagt ist, hat, die ist okay. Der EuGH, den nehme ich mittlerweile nicht ernst. Den kann man nicht mehr ernst
nehmen. Bohne erklärt gerne. Er sitzt nachts vor dem Computer und liest. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Welt, die Zeit, aber auch Internetseiten wie die rechtsextreme US-Plattform Breitbart. Oder er schaut fern.
Eine kleine Umfrage bei den Abgeordneten aller Fraktionen und Ausschüsse.
Wie hoch ist denn der deutsche Anteil an den Kreditbürgschaften?
Naja, wir haben im Moment...
Das ist ein Beitrag der Sendung Panorama aus dem Jahr 2011.
Nein, ich möchte dazu lieber nichts sagen.
Wie hoch ist dieser Anteil?
Kann ich es momentan nicht genau sagen.
Ungefähr, geschätzt?
Darin geht es um den ersten Rettungsschirm für Griechenland, den sogenannten EFSF. Später kam dann noch ein zweiter Rettungsschirm dazu, der ESM.
Kann ich Ihnen jetzt im Detail nicht sagen.
Ungefähr?
Milliarden.
Jörg Bohne sieht diesen Panoramabeitrag im Fernsehen. Er sieht, wie der Bundestag dem Rettungsschirm zustimmt und wie die meisten Abgeordneten scheinbar nicht so genau wissen, worüber sie da abstimmen.
Das war doch fürchterlich. Die stimmen ja irgendwas über einen Haufen Geld ab und wissen gar nicht, worüber die abstimmen. Das sind meine Vertreter, die ich gewählt habe in dem Bundestag. Und die wissen gar nicht, was das ist, worüber die abstimmen.
Den Euro fand Bohne nie eine gute Idee. Er glaubt, die Unterschiede zwischen den einzelnen europäischen Staaten sind zu groß für eine gemeinsame Währung.
Ich fand den Euro von Anfang an ein bisschen hausbacken oder so nicht funktionierend. Italien hat eine andere Wirtschaft als Deutschland. Portugal hat eine ganz andere Wirtschaft. Spanien hat eine ganz andere Wirtschaft. Die sind ganz anders aufgestellt. Die werden immer Probleme haben, ihre Dinge, die die herstellen, exportieren zu können. Deutschland hat es leicht, die könnten dadurch durchaus gewinnen durch so einen Euro. All diese hochindustrialisierten Länder, Finnland zum Beispiel, auch Deutschland, Niederlande, Österreich, die könnten durchaus gewinnen. Allerdings die anderen werden dabei ärmer und werden große Probleme bekommen.
2011 nimmt die Euro-Krise so richtig Fahrt auf. Und Jörg Bohne fühlt sich bestätigt. Er hat ja von Anfang an gesagt, dass das mit dem Euro nicht klappen kann. Bohne hat Angst, dass sein Erspartes und seine Abfindung vielleicht bald nichts mehr wert sein könnten. Das geht so weit, dass er eigene Maßnahmen ergreift, um möglichst wenig mit dem Euro zu tun zu haben.
Natürlich bin ich raus aus dem Euro. Ja, selbstverständlich. Ich habe da eine Tonne Schweizer Franken im See fliegen. Das stimmt nicht.
Bohne sagt über sich selbst, dass es ihm eigentlich ziemlich gut geht. Er lebt von einer Abfindung in einem schönen Haus, hat Hobbys und Freunde. Und trotzdem ist er wütend auf die Europäische Union und die Euro-Rettungspolitik. Und mit dieser Wut ist er nicht allein. Um das zu verstehen, muss man sich die Ereignisse der Jahre 2008 bis 2011 noch einmal genauer anschauen. Die Finanzkrise beginnt im September 2008 mit der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers. Die Gläubiger schauen sich danach ganz genau an, wem sie Kredite geben, wie hoch das Risiko ist. Und Griechenland hat unter allen Euro-Ländern die höchste Neuverschuldung, die Zinsen steigen. Griechenland bekommt nur noch schwer neue Kredite, bis es 2010 seine Schulden nicht mehr zurückzahlen kann. Ratingagenturen wie Moody's stufen damals die Kreditwürdigkeit von Ländern herab. Betroffen sind zum Beispiel Griechenland, aber auch Irland, Italien und Spanien. Um die gemeinsame Währung, also den Euro, zu retten, richten die anderen Euro-Länder Rettungsschirme für die angeschlagenen Mitgliedstaaten ein. Obwohl in den EU-Verträgen eigentlich festgeschrieben ist, dass EU-Mitglieder nicht für andere Mitgliedstaaten haften. Das ist die sogenannte No-Bailout-Klausel. Kritiker sagen, hier werden Regeln gebrochen. Befürworter und auch der Europäische Gerichtshof sagen, dass die Rettungsschirme der No-Bailout-Klausel nicht widersprechen. Der erste Rettungsschirm wird 2010 installiert. Als er nicht reicht, genehmigen die EU-Mitgliedstaaten immer weitere Finanzhilfen. Die Bild-Zeitung schreibt damals, wir würden die Zeche bezahlen, während andere auf unsere Kosten schamlos Party feiern würden. Und dann sagt Angela Merkel diesen einen Satz.
Die zu beschließenden Hilfen für Griechenland sind alternativlos, um die Finanzstabilität des Eurogebietes zu sichern.
Alternativlos nennt Merkel die Rettungsschirme. Also ohne Alternative, unumgänglich. Und vielleicht wird hier eines der Kernprobleme klar. Die Eurokritiker sind Menschen, die glauben, Regeln sollten für alle gelten. Und sie haben das Gefühl, den regierenden Politikern sind die Regeln egal. Es gibt in dieser Zeit ganz unterschiedliche Meinungen. Kritiker sagen, unser Geld rettet die anderen, die Griechen. Befürworter sagen, wir retten damit doch nur uns selbst. Aber keine deutsche Partei im Bundestag spricht sich seit 2010 grundsätzlich gegen den Euro aus. Die Linke stimmt zwar gegen die Rettungsprogramme im Bundestag, aber sie will auf keinen Fall Griechenland aus der Eurozone werfen oder gar den Euro abschaffen. Auch die Linke will den Euro retten, nur eben auf andere Weise. In der Politik gibt es also einen ganz großen Konsens. Der Euro muss gerettet werden. Genau das frustriert Jörg Bohne. Er sieht sich und seine Meinung nicht repräsentiert. Und es geht nicht nur ihm so.
Es gab keine politische Partei, die das wiedergespiegelt hat. Ne? Rot, Schwarz, Gelb, Grün. Alle waren Europa-euphorisch. Der Euro musste gut sein. Man durfte gar nicht negativ, also wenn ich sage, Leute, das mit dem Euro ist keine gute Idee, wurde man sofort in die rechtskonservative Ecke abgedrängt.
Das ist Christopher Budierski. Er ist Ende 60 und wohnt in einer kleinen Stadtvilla im Nordosten von Hannover. Im Erdgeschoss betreibt er eine Praxis für Psychotherapie. Wir haben ihn kontaktiert, weil er 2012 und 2013 sehr viele Leserbriefe geschrieben hat. Und alte Leserbriefe in Zeitungen anschauen, das ist ein bisschen so wie in der Zeit zurückreisen. Man liest darin, was die Menschen damals bewegt hat und natürlich vor allem, was sie aufgeregt hat.
Was weiß ich. Mensch, Leserbriefe? Habe ich wirklich die Leserbriefe aufgehoben? Ah ja, das könnte einer sein. Oder was war das?
Christopher Budierski erzählt uns, dass er jeden Tag die Süddeutsche Zeitung komplett durchliest. Und immer wenn ihn darin etwas aufregt, schreibt er einen Leserbrief.
Ah, hier, der sieht nach Leserbrief aus. Ja, ja, genau. Wenn da wieder mal so eine Phase kommt und ich ein bisschen Zeit habe, dann schreibe ich einen Leserbrief, einfach um auch meinen Groll loszuwerden. Wenn ich geschrieben habe, habe ich meine Meinung geäußert, geht es mir manchmal sogar besser hinterher. Ist ja auch für mich ein interessanter Vorgang, ne? Nochmal ganz präzise zu sagen, was ärgert mich denn da eigentlich wirklich?
Wir sind überrascht, als wir herausfinden, dass Budierski damals bei den Grünen ist und dass er für ein bedingungsloses Grundeinkommen kämpft. Trotzdem beschreibt Budierski sich selbst als konservativ. Er hat nichts mit der AfD zu tun und würde sie auch nie wählen, wie er sagt. Aber auch ihn ärgert die Europolitik. Daran sieht man vielleicht so ein bisschen, wie weit verbreitet dieses Gefühl damals ist, an allen Enden des politischen Spektrums. Dass die Euro-Rettung ein Problem ist, dass man das aber nicht wirklich sagen kann oder zumindest nicht gehört wird.
Hier haben wir wieder mal einen Leserbrief. Ach ja, was? Was hat mich denn da wieder aufgeregt?
Budierski findet Geld spannend. Er interessiert sich besonders für die europäische Finanzpolitik. Den Euro wollte er aber nie.
Der Euro und dadurch, dass es jetzt diese Nullzinspolitik gibt, da wird den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Also zum Beispiel, wenn sie eine Lebensversicherung abgeschlossen haben. Und für mich war klar, weil wir müssen ja jetzt fürs Alter vorsorgen. Und wie sicher ist dann das dann? Und da braucht man sichere Rahmensbedingungen. Und wenn dann eine Politik daherkommt und sagt, naja, wir führen mal einen Euro ein, damit die Staaten zusammenkommen können. Ob das klappt, wissen wir nicht. Aber eine andere Idee haben wir jetzt gerade nicht. Darum führen wir halt mal den Euro ein. Dann wird es für mich privat persönlich auch gefährlich.
Viele Menschen empfinden die Euro-Krise tatsächlich ganz konkret als Bedrohung. Auch wenn es der Wirtschaft auf dem Papier gut geht. Der Datenreport 2013, eine Art Diagnose für Deutschland von Sozialexperten und Statistischem Bundesamt, sagt, eigentlich steht Deutschland ganz gut da. Noch nie seit der Wiedervereinigung haben so viele Menschen einen Job. Die Gehälter steigen. Im Datenreport ist sogar die Rede vom sogenannten Jobwunder. Aber davon profitieren nicht alle.
Es ist ein ernüchternder Befund von Sozialexperten. Trotz steigender Beschäftigungszahlen in Deutschland wächst hierzulande die Armut.
Budierski sagt, in seiner Praxis für Psychotherapie bekommt er mit, was sozialpolitisch schiefläuft. Die Patienten erzählen ihm täglich aus ihrem Leben, von ihren Problemen und ihren Ängsten. Es geht um reale und gefühlte Ungerechtigkeit. Die Politik und die Zeitung sagen laut Budierski, allen geht es gut. Aber er hört in seiner Praxis täglich anderes. Budierski sagt,
dass ich unzufrieden bin mit der, wie soll ich sagen, gesellschaftspolitischen Selbstzufriedenheit. So kann man es vielleicht sagen, ne? Dass wir sagen, ist doch alles toll, bestens, uns geht's doch super. Und wir übersehen, dass es immer mehr Menschen nicht so gut geht.
Und dann ist damals noch gleichzeitig zu diesen Meldungen in den Nachrichten die Rede von Milliarden für die Euro-Rettung. Das fühlt sich für Menschen, denen es nicht so gut geht, ungerecht an. Sozialforscher sagen heute, dass damals nicht nur die Politik, sondern auch die Medien es verpasst haben, die Stimmung in Deutschland abzubilden. Sogar konservative Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine. Währenddessen nimmt die Euro-Krise kein Ende.
Kein Mittel scheint derzeit gegen den Fall des Euro zu wirken.
Guido Westerwelle sieht die EU an einem kritischen Punkt.
Weil nichts den Fall des Euros aufzuhalten scheint, stimmt der Bundestag schließlich am 29. Juni 2012 für den sogenannten ESM. Das ist der zweite große Rettungsschirm für Griechenland. Währenddessen sitzt Jörg Bohne zu Hause in Niederndodeleben auf seinem Sofa und schaut fern.
Dann sah ich dieses Ding und dachte, das kann jetzt überhaupt nicht sein. Dachte ich, was ist denn das schon wieder für eine Kacke? Da musst du doch mal gucken, hoffentlich wissen die, worum es da geht. Da hatte ich mir das angeschaut und habe gesehen, das geht überhaupt nicht. Das wurde ja richtig durchgeprügelt, dieses ESM-Gesetz. 5 Minuten vor 24 Uhr hat dann auch noch der Bundesrat zugestimmt. Das war Panik. Die können richtig Theater machen. Die können den ganzen Staat pleite machen. Können die machen. Oder die Staatsverschuldung in Höhen treiben, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Der Bundestag hat nichts mehr zu sagen. Der hat überhaupt keine Finanzhoheit. Die geben das Königsrecht eines Parlaments auf, wenn die dem zustimmen. Das will ich nicht. Es will ich nicht.
Bohne kann nicht glauben, was da passiert. Seiner Meinung nach ist die Euro-Rettung schon lange gescheitert. Und jetzt wollen die Politiker das Ganze mit noch mehr Geld fortsetzen? Das ist für Bohne völlig unverständlich. Und er fühlt sich machtlos. Denn es gibt auch im Sommer 2012 immer noch keine Partei im Bundestag, die er unterstützen oder wählen könnte, um seine Wut auf die Euro-Rettung auch politisch auszudrücken. Ungefähr zur gleichen Zeit sitzt Alexander Gauland, damals noch CDU-Mitglied, irgendwo in Deutschland an einem Schreibtisch. Er schreibt zu dieser Zeit viel, vor allem Kolumnen und Meinungsstücke, zum Beispiel für den Tagesspiegel oder das Deutschlandradio. Heute führt er gemeinsam mit Jörg Meuthen die AfD. Er gilt als einer der Vertreter der rechten Strömung innerhalb der Partei. Wir treffen Gauland in seinem Büro in Berlin. Auch er kritisiert damals im Sommer 2012 die Euro-Rettungspolitik der Regierung. In Gastbeiträgen für den Tagesspiegel schreibt Gauland zum Beispiel, dass im Interesse der Euro-Rettung jede Zusage gebrochen und jede rote Linie überschritten wurde. Und er entwirft Horrorszenarien von bis zu 10% Inflation und Renten, die nichts mehr wert sind, falls die Euro-Politik so weitergeführt wird. Aber ihn stört noch etwas anderes. Und das ist ihm wichtiger.
Nein, die CDU war keine konservative Partei mehr.
Das Konservativsein, das ist Gaulands Lebensthema. Er hat sogar schon mehrere Bücher darüber geschrieben, wie die Anleitung zum Konservativsein. Gauland jedenfalls fehlt eine klar konservative Kraft in Deutschland.
Die CDU hatte sich völlig entleert. Ich will gar nicht sagen, dass sie eine linke Partei war. Sie hatte keine Inhalte mehr.
2012 ist Gauland noch CDU-Mitglied. Er gehört zum Berliner Kreis. Das ist eine konservative Gruppe innerhalb der CDU. Ihre Mitglieder wollen die Parteiführung überzeugen, den liberalen Kurs der Merkel-CDU doch noch umzulenken. Deshalb gibt es ein Treffen in der Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, mit dem damaligen Generalsekretär Hermann Gröhe.
Bei diesem Treffen sagte uns Herr Kröhe, also wir hätten keine Chance, mit unseren Positionen in irgendeiner Weise in der Union noch eine Rolle zu spielen. Und er sagte dann, dass Konservative ja eh keine andere Möglichkeit hätten, als die Union zu wählen.
Gauland fühlt sich auf den Schlips getreten. Für ihn ist das, was Kröhe sagt, ein Affront. Und anscheinend auch sowas wie ein Schlüsselmoment. Der Moment, in dem Gauland nach 40 Jahren mit seiner CDU bricht und sich deshalb auf die Suche nach einer neuen politischen Heimat macht.
Und das war, ich erinnere mich noch gut, das Essen war an dem Tag auch noch schlecht im Konrad-Adenauer-Haus. Und ich bin dann mit meinem Freund Konrad Adam runtergegangen und da sagten wir gemeinsam, na, das war's jetzt wohl.
Kurze Zeit später wird Alexander Gauland den Wirtschaftswissenschaftler Bernd Lucke treffen. Was die beiden verbinden wird, ist die gemeinsame Suche nach einer Alternative. Aber aus unterschiedlichen Gründen. Lucke treibt der Euro um, Gauland fehlt eine streng konservative Kraft in der deutschen Politik. Und auch Jörg Bohne wird Bernd Lucke bald kennenlernen. Denn Bohne sucht in seinem Frust über den beschlossenen ESM-Rettungsschirm nach Alternativen. Er war schon immer politisch interessiert, aber noch nie Mitglied in einer Partei. Er ist in der DDR aufgewachsen. Damals ist er auf die Straße gegangen, um seinen Ärger auszudrücken. Und im Sommer 2012, da fängt er an zu googeln.
Und da habe ich mich dann rangemacht und habe gesucht, ob es irgendetwas gibt oder irgendwas im Netz zu finden ist, die damit nicht einverstanden sind und die versuchen, da irgendetwas gegen zu tun.
Von den großen etablierten Parteien in Deutschland hat damals keine eine eurokritische Position bezogen. Aber es gab politische Initiativen gegen die Euro-Rettung. Schaut man auf die kleinen Parteien, dann fordern hier zum Beispiel die Freien Wähler, dass Länder wie Griechenland oder Zypern aus dem Euro austreten sollen. Andere wollen die Euro-Rettung von der Justiz aufhalten lassen. Der Wirtschaftswissenschaftler und CDUler Joachim Stabatti klagt mehrmals gemeinsam mit anderen Professoren vor dem Bundesverfassungsgericht. Erfolgreich ist keine der Klagen. Und der SPD-Politiker Thilo Sarrazin schreibt ein Buch mit dem Titel »Europa braucht den Euro nicht«. Bohne findet vieles davon im Netz. Aber er fühlt sich nirgendwo so richtig aufgehoben. Und dann
kam ich da, was mir dann besser erschien, auf Lukas Wahlalternative 2013, die WR 2013.
Wahlalternative 2013, kurz WA 2013. Bohne findet endlich etwas, dem er sich anschließen möchte. Menschen, die seiner Meinung zu sein scheinen. Auf der Website findet er nicht nur die Thesen der Wahlalternative 2013, sondern auch die Namen der Gründungsmitglieder.
Da gehörte Lucke dazu, da gehörte Adam dazu, da gehörte Keller dazu, da gehörte Landgräbe dazu. Und da gehörte mein leider verstorbener Freund Michael Hendorf dazu. Und da hatte ich mich eingetragen, dass ich da das, was die da wollten, unterstützt.
Und damit ist er offiziell dabei. Was sich daraus noch entwickeln wird, das ahnt Jörg Bohne im Sommer 2012 noch nicht. Kurz darauf werden unzählige Mails bei ihm ankommen. Und eine davon ist besonders wichtig. Das war die Radio-Doku mit dem ersten Teil der Serie Der erste Tag der AfD. In der nächsten Folge...
Da habe ich gesagt, lieber Lucke, das hat keinen Zweck. Wir müssen selbst eine Partei gründen.
Die Euro-Krise hat natürlich schon offenbart, dass es da eine Lücke gibt.
Deshalb bin ich eben Schritte gegangen hin Richtung Politik.
Teilweise von morgens bis nachts um 1:30 oben am Schreibtisch gesessen und habe rumtelefoniert. Also das Telefon stand nicht still. Das war unglaublich.
Alle Teile dieser Serie gibt es im Radio Doku Podcast oder in der ARD Audiothek.